Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss. Liebe Sarah, ich komme gerade vom Tierarzt und du so?
Ich komme gerade vom normalen Arzt. Also vom normalen Arzt für Menschen.
Das war nicht abgesprochen. Das war nicht abgesprochen. Das war nicht abgesprochen. Schön, dich wieder zu sehen. Und wir haben heute eine Tierarztfolge. Es gab nämlich immer mal wieder, die Folge hat schon noch was mit mir zu tun heute. Oder die Idee zur Folge. Weil es gibt immer wieder Menschen, sagt der Tierarzt, die ihren Hund deutlich besser auf den Tierarztbesuch vorbereiten könnten. Und viele fragen mich auch in der letzten Zeit, du bist ja relativ häufig beim Tierarzt, im Moment stimmt das leider ja. Gibt es irgendwelche Tricks, wo mein Hund hat so furchtbar Angst vor dem Tierarzt? Und kann ich irgendwas tun? Wie kann ich den vorbereiten? Gibt es irgendwelche Kniffs und Tricks für den Tierhalter? Und gibt es vielleicht auch etwas, wie man dem Tierarzt ein wenig unter die Arme greifen kann oder ihm helfen kann, wenn man sich um das Hündchen gut gekümmert hat? Finde ich ein ganz schönes Thema. Wie findest du es so?
Ich finde das Thema super und wichtig. Und gut. Deswegen machen wir das. Toll.
Schön. Wie war dein Hund im Moment der Woche?
Der war nicht so schön, aber könnte man jetzt im Verlängerten auch mit dem Tierarzt in Verbindung bringen. Ich war mit den Hunden unterwegs und mir ist eine Sache aufgefallen. Wir begegneten einem netten Mann mit seiner amerikanischen Bulldogge. Mhm. Und ja, dieser Hund, der war total gut drauf. Also der hatte Bock auf meine Hunde und wollte gern mal Hallo sagen, wie das so ist. Und wedelte mit seinem Restschwanz und hatte, also wenn man die Rasse kennt, weiß man auch, wie das aussieht, wenn die sich freuen. Also der war sich am Freuen, aber das haben meine Hunde allesamt, alle vier nicht verstanden. Und die hatten alle so eine Angst vor dem und ich fand es richtig traurig. Mich hat das super geschockt und ja, mir tat das voll leid, weil der Kleine rannte so auf uns zu und hat sich gefreut und wollte Kontakt machen. Meine sind alle vier ausgewichen. Ronja hat geknurrt. Und ich ist mir nochmal aufgefallen, dass eine Qualzucht ja nicht nur körperlich eine Qual ist, sondern auch im Sozialverhalten eine Qual sein kann.
Unbedingt, ja.
Und das ist mir da so bewusst geworden nochmal. Also nicht, dass ich das nicht die ganze Zeit immer denken würde, aber da habe ich halt gesehen, wie diese vier Hunde auf ihn reagiert haben. Der hat geröchelt, ne? Also der hat halt schräge Geräusche gemacht, der hatte dieses zerknautschte Gesicht. Man hat nicht gesehen, dass er gewedelt hat mit der Rute, weil die ja, das ist ja
nicht da ist, ja.
Genau, das sind ja so ein, zwei Zentimeter, so ein Knüppelchen ist das ja. Nur man sieht das schon von oben, dass sich das bewegt, aber das sehen ja die anderen nicht. Und die ganze Körpersprache, der Gesichtsausdruck und dann noch die Geräusche, die konnten das überhaupt nicht verpacken.
Thema Qualzucht, Folge 123, nein, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall haben wir darüber schon mal gesprochen. Und ja, wieder mal so ein Beispiel dafür, dass es einfach echt nur Probleme geben kann, eventuell, ne? Super schade. So wurde quasi aus einer eigentlich schönen Hundebegegnung eine No-Show.
Ja, letztendlich schon. Und ich fand es halt, ja, das hat mich total traurig gestimmt, weil eigentlich war der so gut gelaunt und freundlich und hat halt überhaupt kein cooles Feedback bekommen, ne? Und wenn man mal drüber nachdenkt, ne, wenn jetzt dann so ein Hund auf kurz oder lang irgendwann auch ein gestörtes Sozialverhalten selbst zeigt und einfach sagt, möglicherweise, ne, das ist jetzt, muss gar nicht so kommen, aber wenn dieser Hund eines Tages sagt, ich habe jetzt eine Aggression gegenüber Artgenossen, weil die reagieren alle komisch auf mich, muss man das ja schon fast verstehen. Also ja, klar, weißt du, der geht total freundlich und gut gelaunt auf andere zu und die weichen aus, als wenn er irgendwie, weiß ich nicht, super gefährlich wäre.
Oh Mann, schade. Schade. Doof. Doofer ja. Moment.
Genau. Aber halt auch wirklich so voll wichtig, dass wir das immer wieder mal auch ansprechen, damit das in den Köpfen bleibt und im Bewusstsein, dass wir da echt ganz viel Handlungsbedarf haben bei diesen Themen, dass wir wirklich unbedingt mehr drüber sprechen müssen. Das
ja.
Darf nicht mehr so weitergehen mit diesen Rassen.
Schwierig.
Ja, vor allem, weil das sind halt oft so coole Hunde, ne, mit so einem tollen, also es sind ja interessante Total. Hunderassen, liebe Hunde, tolle Hunde. Total. Ich verstehe auch voll, Total. Dass man, ich verstehe das alles, ne? Aber wenn man sich das dann anschaut, das darf so nicht laufen.
Ist so.
Also erzähl.
Eigene Dummheit. Also man muss ja auch irgendwie stark sein und auch mal Fehler eingestehen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, es war mein Fehler. Also, es war so, Pelle hat seit einer Zeit wieder mal eine Ohrenentzündung, wie das leider viele Hunde haben mit langen Ohren. Jetzt hat er aber leider Double Trouble, nämlich Pilz und bakterielle Infektion in einem, hat das Labor gesagt. Weil er aber auch sehr empfindlich ist und sehr, sehr, sehr schnell auch schreit und so, hat die Tierärztin beschlossen, vor 3 Wochen, wir sedieren ihn leicht, dann mache ich ihm die Ohren sauber und dann basteln wir das Medikament da rein. Dieses Langzeitmedikament. Das haben wir gemacht und damit war mein Vormittag dann damals auch komplett zerschreddert. Damit hatte ich nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Und ich hatte heute die Nachkontrolle und habe auch gesehen, es ist besser geworden, aber ich habe gedacht, hundertprozentig weg ist es nicht, aber vielleicht kann man es irgendwie jetzt weiter medikamentös behandeln und so. Also bin ich heute Morgen mit den Hunden rausgegangen, alle haben sich gelöst und ich bin ziemlich sicher gewesen, dass Pelle das auch gemacht hat, aber ich bin nicht hundertprozentig sicher. Hab dann Pelle ins Auto gepackt und habe noch überlegt, legst du eine Decke ins Auto, in den Bus oder nicht? Und ich habe eine reingelegt und zwar eine, die unten so isoliert ist und oben drauf irgendwie Synthetik ist. Aber trotzdem angenehm. Und bin losgefahren. Die Botschaft war keine so richtig gute. Wir müssen es nochmal machen. Und wir müssen ihn nochmal so leicht in den Schlaf legen. Kürzer als das letzte Mal. Es ist schon besser geworden, aber wir müssen es nochmal wiederholen. Also war mein Vormittag wieder zerschreddert. Und ich habe gedacht, der arme Kerl, also machen wir es nochmal. Ich packe den Hund ins Auto. Plötzlich rieche ich was. Und denke, das ist aber komisch. Und es war erstmal irgendwie, manchmal hat er Blähungen und dann riecht es auch so. Und dann gucke ich so einmal noch nach hinten und sehe, da kommt langsam was raus aus dem Popo.
War der noch am Schlafen? Mhm. Ach so, ja, okay, dann löst sich ja die ganze Muskulatur, ne?
So,
oder entspannt sich. Aus.
Mhm. Genau. Und ja, dann, das ist das Angenehme bei so einem Bus. Du machst einfach die Seitentür auf und schaufelst raus, ne? Und ich hatte Gott sei Dank diese Decke drunter. Somit hatte ich irgendwie wirklich Glück, weil ich hatte auch irgendwie so, wenn man Kinder hat, hat man ja oftmals feuchte Tücher dabei. Und somit konnte ich dann im ersten Moment das Problem einigermaßen in den Griff kriegen, um dann zu Hause den gesamten Bus dann nochmal zu reinigen. Und da habe ich dann wieder so gedacht, so, okay, hast du wirklich genug drauf geachtet, ob er sich wirklich gelöst hat oder nicht, bevor wir los sind? Dann bin ich mir ziemlich sicher, wäre das wahrscheinlich nicht passiert.
Weiß nicht. Also,
na, ich glaube schon. Ich glaube schon.
Ich weiß, ich kenne jetzt sein Stuhlgangverhalten nicht, aber zum Beispiel Bonnie macht auch gern mal während einer Spazierrunde 2 oder 3 Mal. Das heißt, die entleert jetzt nicht den kompletten Darm am Stück. Tolle Podcast-Folge. Liebe Grüße an alle, die gerade zuhören. Naja, aber worauf ich hinaus will, ist, da bleibt halt vielleicht dann doch noch was übrig. Und wenn dann die Darmmuskulatur sich entspannt in der Sedation, dann ja, dann passieren so Unglücke. Und ich kann es dir sagen, weil ich habe lang genug beim Tierarzt gearbeitet. Und es passiert immer wieder, dass wenn die Hunde schlafen, im Übrigen zwinker, zwinker, auch uns passiert das in Narkose, dass sich, auch wenn man gar nicht wirklich auf Toilette musste, es ist halt eigentlich ja immer irgendwie ein Prozess in unserem Körper. Irgendwas wird verdaut und dann, ja, wenn dann eben die Muskulatur sich entspannt, findet es dann unvorhergesehen den Weg nach draußen. Deswegen, ich weiß nicht, ob das jetzt so daran lag, dass du es nicht gut genug beobachtet hast oder ob nicht einfach noch, vielleicht doch noch was über war und das wäre vielleicht erst am Nachmittag sonst rausgekommen.
Ja, dann wäre ich ja mit ihm draußen gewesen, aber so war es eben. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, was es kann beides sein.
Aber das ist ja verhältnismäßig, Jörg. Ich habe jetzt mit einer schlimmen Diagnose oder so gerechnet. Also so gesehen, wenn es nur ein Kakaunfall ist, sage ich jetzt, Glück gehabt. Weil ich habe, als du eben so angekündigt hast, Scheißhunde-Moment der Woche, Tierarzt, dachte, ja genau, beschissener, Das ist natürlich wortwörtlich genau richtig. Aber ich hatte jetzt Angst, dass irgendwie was mit Spanier ist.
Nee, das ist ein Wunderhund. Der ist neulich auch eine Riesenrunde gelaufen mit allen Hunden und noch den Hunden der Nachbarin. Und sie war die erste, die wieder zu Hause war.
Ach, Spanier.
Keine Ahnung, wie die das
macht. Wollen wir der mal irgendwann mal so ein, müssen wir da so ein Monument setzen, so ein,
irgendwann eine Skulptur,
mal die, ja, eine Skulptur, so ein Denkmal, ja, so, wir setzen ihr ein Denkmal eines Tages.
Ja, packe ich hier in den Garten.
Unkaputtbare Spanier.
Undestroyable.
Ja.
Richtig. Mhm. Ja, aber das hat mich wirklich zum Wissen, ich habe dann auch nochmal so den ganzen Ablauf, bin ich nochmal durchgegangen beim Tierarzt, auch letztendlich, wie bereitet man so einen Hund vor, die hat ihn wirklich dann aber auch blöderweise in den Popo diese Schlafspritze reingerammt irgendwie und auch da schrie er wie am Spieß. Mhm. Also es ist schon auch wirklich ein Hund, der dann auch sehr, sehr, sehr kommunikativ nach außen ist, um es mal so zu sagen, wenn dann sowas, solche Situationen sind. Und ich habe wirklich immer große Mühe, diese Situation, dass sie sich nicht festigen bei ihm. Ich bin da drauf eingestellt, ich kenne ihn ja mittlerweile und ich weiß auch, was passieren muss, damit er das nicht als traumatisch irgendwie abspeichert, sondern als eigentlich ein Happy Moment. Und das geht natürlich bei ihm logischerweise nur über wahnsinnig viel Lob und auch über viel Futter und Ablenkungsmanöver. Und wenn er es dann geschafft hat und die Spritze drin ist und er hört auf zu jaulen, dann wird er super belohnt mit sehr viel, wenn er aufhört. Dann sagt er, super, hast du das gemacht. Und somit läuft er auch immer sehr, sehr happy irgendwie nach wie vor beim Tierarzt rein und sagt so, hey, mein Ohr, ja, es tut weh, aber komm, lass uns starten.
Genau. Ich kann mir auch vorstellen, dass dieser schlaue Fuchs schon längst diese Handlungskette sich zurechtgebaut hat. Also ich laufe da rein, dann muss ich schreien, dann muss ich aufhören, dann gibt's wieder die Wurst.
Ah, das könnte sein.
Wenn's funktioniert, von mir aus, egal.
Genau. Aber das brachte mich wirklich auf das Thema, weil ich gedacht habe, wir haben schon auch über Tierärzte gesprochen, aber wie kann man einen Hund wirklich gut vorbereiten auf so einen Tierarztbesuch? Welche Parameter gibt's und was hassen Tierärzte am meisten? Ich kann mich ja dran erinnern, da war ich ein blutjunger Hundebesitzer und ich hatte irgendwo nachgelesen, es ist total schlau, wenn man den Hund sein Lieblingsleckerli beim Tierarzt gibt und ihm dann noch reinfüllt beim Tierarzt und ihn weiter kauen lässt und nochmal so ein Leckerli gibt, so lange bis er drin ist. Und dann verbindet er damit was Positives. Vom Grundsatz gar nicht schlecht. Weißt du, was der Tierarzt macht? Das war ein Stück, so ein Rinderpansen, was ja auch stinkt, so ein getrockneter. Stinkt wie die Hölle. Und er nimmt dieses Ding und schmeißt es einfach in den Mülleimer. Und Balu irgendwie, also der Hund, guckte so, warte mal, Moment mal.
Okay, ab jetzt kann ich dich nicht mehr leiden.
Ja. Genau, und ich konnte den Tierarzt auch dann nicht mehr leiden, weil er hat einfach völlig unkommentiert. Sah das, nimmt das Ding, schmeißt es in den Müll, aber nicht so, excuse me, es gehört ihm, es gehört mir, ich habe es bezahlt, was willst du?
Hm.
Ja.
Ja, die Tierarztsache, das kann halt gut gehen und es kann schief gehen. Ich habe da so gemischte Erfahrungen mitgemacht mit diesen Trainings. Ich habe das bei der Boogie zum Beispiel, weil das war ja der eine einzige Welpe. Da habe ich mir noch damals gedacht, ach cool, dann kannst du ja von Anfang an quasi alles immer so optimal machen, wie man das immer bei anderen sieht, die nicht Tierschutzhunde haben, die neue Hunde bekommen, die man so von ganz Anfang an neu auf alles neu prägen kann. Und dann hat die Boogie aber innerhalb der ersten 6 Monate so viele Baustellen gehabt und musste so hart vom Tierarzt gequält werden, dass das direkt mal völlig nach hinten losgegangen ist. Ja, also davon hängt das ja am Ende schon auch ab. Also es gibt ja Hunde, die einfach am Anfang super, super viel krank sind und sehr oder in Scherben treten, irgendwie Mist fressen, so dass sie dann zum Erbrechen gebracht werden beim Tierarzt, die geröntgt werden müssen wie eine Boogie oder, also es gibt so viel, was passieren kann in diesen ersten Lebensmonaten, weil die Hunde da einfach auch noch so viel Blödsinn machen. Wenn das halt so kommt, dann kannst du Glück haben, dass du immer auch den richtigen, oh, was ist denn hier passiert?
Da ist ein Hund runtergefallen.
Ja, das waren Abby und Bonnie. Ich weiß nicht, was sie gerade hier getrieben haben. Und dann es gibt ja Tierärzte, die einfach richtig toll sind. Und ich finde, da muss man jetzt auch mal so ein bisschen sagen, ja, der Tierhalter kann viel tun, aber der Tierarzt eben halt auch. Und ich liebe ja Tierärzte, die sagen, nein, der Hund muss ja nicht zwingend immer auf den Tisch. Den kann ich auch unten am Boden behandeln. Wenn ich weiß, dass, weil diese Tische sind rutschig und so weiter, und wenn es nicht zwingend sein muss, und das für den Hund ist das ja eh eine unangenehme Situation da oben, dann kann ich viel entspannter und mit viel mehr Wohlwollen vom Hund ausgehend auch am Boden vielleicht mal den Hund behandeln. Das geht natürlich nicht bei allen Dingen, aber bei einigen. Und ich hatte Tierärzte, die auf Unsicherheiten so reagiert haben, dass sie gesagt haben, ach, der hat gerade Stress, komm, der muss jetzt auch gar nicht auf den Tisch, das mache ich jetzt da unten. Das finde ich natürlich total Premium. Tolle Helferinnen, die dann vorne Party mit dem Hund machen, während hinten die Spritze reingejagt wird und einfach richtig cool ablenken. Also das spielt natürlich auf der einen Seite eine Rolle. Auf der anderen Seite kannst du, genau wie du gesagt hast, auch von zu Hause aus natürlich super viel schon den Hund vorbereiten. Und das empfehle ich zum Beispiel bei den Welpenkursen immer, dass ich dann sage, wenn ihr wisst, zu welchem Tierarzt ihr dann irgendwann geht, dann versucht doch einfach so oft wie möglich da in diese Praxis reinzuspazieren. Dann drückt ihr vorne den Helfern ein Stück Putenbrust oder was auch immer euer Leckerchen, euer Top-Leckerchen ist, in die Hand. Und dann sollen die das da verfüttern. Und dann gehst du wieder. Mehr machst du halt nicht. Gehst rein, lässt dem Hund eine Wurst geben und gehst wieder. Und die Helferin und die, also ich habe noch nie, oder ich würde mich sehr wundern, wenn da irgendeiner nicht mitmacht. Weil die sind alle erstens super tierlieb, natürlich. Und zweitens freuen die sich ja auch darüber, dass Menschen sich dazu die Gedanken machen. Also die machen da immer super gerne mit. Ich habe noch nie was anderes gehört. Und halt mal, es tut mir so leid, ich schreibe die Schule. Ich muss nur kurz einmal antworten. Liebe Frau Kader, ja, sie darf gerne schon jetzt nach Hause kommen. Punkt. Lieben Dank für Ihre Mühe. Liebe Grüße, Sarah Novak. Ich notiere mir nur eben kurz die Zeit, wo ich schneiden muss, sonst muss ich gleich so lang suchen.
12 Minuten ungefähr.
Es wird heute ein aufwendigerer Schnitt. Aber jetzt kommt gleich das Kind, heißt, ich mache die Tür zu.
Gut.
So, auf ein neues. War das bei dir?
Aber warum? Ich habe das auf leise gestellt. Was soll das?
Aber guck mal, super, dass das jetzt gerade passiert.
Ja, komisch. Ich habe das Handy auf leise. Ist das verbunden hier irgendwie mit dem Laptop?
Manchmal ist das mit dem Rechner verbunden.
Aber über Bluetooth oder was?
Ja, ich glaube ja.
Nee, Bluetooth ist aus. Okay, ich mache mal Flugmodus. Also, so.
Also nochmal, wo war ich stehen geblieben, die kann zu Hause viel tun. Man kann halt natürlich dieses regelmäßige Hingehen zum Tierarzt auf der einen Seite machen, dass diese Praxis positiv wahrgenommen wird, und man kann parallel zu Hause halt diese ganzen körperlichen Berührungen üben mit den Tieren. Also heißt, ins Maul gucken, in die Ohren schauen, gerade jetzt, ne, in so einem Fall wie Pelle, wo man weiß, da könnte auch eine Ohrenthematik irgendwann entstehen. Es gibt ja auch Rassen, die dazu neigen, dass man das trainiert, dass man die Ohren vielleicht auch regelmäßig reinigt, auch wenn da nichts ist. Dieses, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, ob die irgendwas, das ist so eine Flasche Ohrreiniger, die schadet nichts, dann, dass man das zu Hause auch einfach mit dem Hund schon übt, dass da Flüssigkeiten ins Ohr kommen und das dann geschüttelt wird und vielleicht auch mit dem Zebra so ein bisschen auswischen des Ohres, Reinigen der Augen. Ins Maul gucken, das ist etwas, was viele Hunde nicht gut mitmachen. Das würde ich zu Hause immer üben und dabei halt dem Hund das mehr wie einen Trick beibringen. Also es gibt halt Hunde, die super wohlwollend mitmachen, weil das ein Job ist. Und nicht dieses, ich zwing dich das, ich mache das so oft unter Druck und Zwang, dass du das halt einfach irgendwie hinnimmst, sondern vielmehr, dass das etwas Positives ist, wie eben Trick. Man kann mit dem Hund sogar üben, dass er den Kopf in die Hand legt und man dann das Maul öffnet, so, dann gibt's eine Wurst. dass die Pfoten zu untersuchen, zwischen den Pfoten zu schauen, Thema Glasscherben, Grannen und all das, ne, wenn der Tierarzt dann irgendwann an die Pfoten dran muss. Das Abtasten des Bauchs kann man üben, das auf die Seite legen kann man üben. All diese Dinge kann man mit den Hunden zu Hause üben, das Stillstehen dabei. Und das kommt einem nachher halt echt einfach total zugute, wenn der Hund dann wirklich was hat. Dass man da nicht noch irgendwie mit 5 Mann den Hund fixieren muss mit Maulkorb und allem und der Hund da halb kollabiert in der Untersuchung. Ne? Ich glaube, jeder Tierarzt feiert das hart, wenn man das macht.
Jeder Tierarzt ist auch tatsächlich vielleicht angehalten, nochmal kurz nachzudenken, was er für einen Job macht. Ich habe nämlich festgestellt, in der Nachsicht, weil ich habe wirklich lange gebraucht, mal wieder, um eine gute Tierärztin zu finden. Und in Hamburg ist meine Tierärztin, hat so viele Anteile von dem, was du gerade gesagt hast. Die geht zum Beispiel als allererstes, bevor, fand ich ganz richtig, richtig cool, habe ich vorher auch noch nie gesehen, bevor es in den Behandlungsraum geht, geht es vorher in den Warteraum. Und sie begrüßt quasi den nächsten Hund. Und zwar übersprünglich. Das heißt, sie geht auf den Boden zu dem Hund auf Augenhöhe und sagt, da bist du ja wieder, wie toll. Und wirklich, alle Hunde freuen sich ein Wolf und sind guter Laune. Und dann baut die quasi von vorne schon mal gute Stimmung auf. Mhm. Und alle Hunde, die inklusive meiner, freuen sich total, immer die zu sehen. Also es ist wirklich so ein Bezugspunkt quasi. So, und wenn da ausgespielt ist, und dann nimmt sie sich die Zeit für, also nimmt sie sich schon auch mal 10 Minuten einfach nur für so eine Begrüßungszeremonie. Und dann erst gehst du in den Behandlungsraum und da wird das weitergemacht. Und dann macht sie, soweit es geht, alle Behandlungen auf dem Boden. Kompletto, tutti, alle Behandlungen auf dem Boden. Also es geht ja schon von vorne los, finde ich. Und das ist zum Beispiel was ich ganz neu fand vor ein paar Jahren, was ich ganz toll fand, weil es einfach eben diese Barriere schon aufgebrochen hat. Wartezimmer, Stress, andere Tiere, andere Hunde, da knurrt einer, da bellt einer, da winselt einer, da hat einer Angst und zittert und so weiter. Also dieses Ganze, das gibt's da nicht. Also das heißt, die Grundvoraussetzung ist schon mal eine ganz andere. Die Ansprache ist eine andere. Diese Barriere, da ist irgendwie der Warteraum und das Behandlungszimmer.
Ja.
Das gibt's eben so in der Form nicht. Und das hat mich total fasziniert. Was ich mich immer schon gefragt habe, ist, warum zum Henker gibt es nicht im Behandlungsraum, warum ist das nicht alles eben? Und du hast, ähnlich wie die Waage, hast du quasi ebenerdig, also so ein Viereck, weißt du, wo das Jahrhundert dann draufstellt oder draufläuft und dann fährt das Ding hoch.
Also warum das würde, glaube ich, ganz viele Hunde richtig fertig machen, das hochfahren. Also ich glaube, das hängt vom Hund ab. Es gibt, ja, voll. Also wenn du meine Hunde auf den Tisch draufstellst, der plötzlich hochfährst, flippen die aus.
Wirklich?
Ja,
meine wäre total cool, damit würde man sagen, so, hey, geil, lass mal weiter.
Ja, es hängt, glaube ich, immer so ein bisschen, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Bilbo, dass der nicht gern hochgenommen wird, das kann ich mir abrufen. Ne? Dass der lieber hochgefahren wird, aufzugmäßig. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, zum Beispiel Ronja, die mit Geräuschen und Dingen, die sich bewegen, also allein wie lange wir geübt haben fürs Aufzugfahren, das sind so Sachen, die so, also es gibt Hunde, die dadurch, also ich glaube, das ist Pest oder Cholera. Der eine hat mehr ein Problem mit dem Hochheben, der andere mit dem Hochfahren. Ich finde halt, was ich halt total toll finde, ist ein Tierarzt, der sich ein bisschen Zeit nimmt, der halt einfach sagt, ich mache erst einen Kontakt zu dem Tier. Wenn ich merke, da tut sich einer schwer, dann schaue ich, ob ich dem entgegenkommen kann. Es gibt viele Dinge, die man am Boden machen kann. Es gibt Dinge, das geht nicht. Das ist, und abgesehen davon will ich auch nicht wissen, dass der Tierarzt wäre nach 3 Jahren wahrscheinlich berufsunfähig, wenn er seine ganzen Behandlungen nur am Boden macht. Dann wäre der wahrscheinlich körperlich auch einfach im Eimer danach. Aber halt so ein, insgesamt so ein großes Entgegenkommen, um einfach dem Hund oder der Katze die Sache so angenehm wie möglich zu machen, wenn es eben drin ist. Ne? Es gibt Sachen, da lässt sich nicht drüber streiten oder diskutieren. Gerade im Notfall kannst du da jetzt auch nicht lange rummachen. Aber ich habe, weiß nicht, ob ich euch schon mal erzählt habe, von dem Tierarzt, bei dem ich die Ausbildung gemacht habe. Habe ich von dem schon mal erzählt,
Mike? Hast du?
Mhm. So. Es, man kann es so schlecht machen. Also man kann es so falsch machen. Der hat immer auf den Tisch gehauen beim Reden. Der hat immer, der war so grob. Der Typ war so grob. Mhm. Der war so wenig sensibel. Der war so unempathisch. Und der war an sich, war das kein schlechter Mensch, keine Frage. Aber der hatte so gar kein Feeling für die Tiere. Ich kann schon mal, was der da in diesem Job gemacht hat. Das muss ein Unfall gewesen sein. Der war rein fachlich, war der gut. Aber so einfach kein cooler Tiertyp einfach. Wo man, da standst du oft daneben und hast gedacht, boah Junge, dein Ernst, wieso hast du das jetzt wieder gemacht? Jetzt flippt die Katze völlig aus. Jetzt hat der Hund wieder angefangen zu zittern. Mhm. Der hat sehr viel Angst ausgelöst durch seine Person, einfach durch seine Handlungen. Der war so der das Gegenteil von dem, was cool ist eigentlich, was man sich so wünscht. Und ich denke mir halt, weißt du, das ist ein bisschen wie Kinderarzt sein. Also das kannst du, du kannst dich nicht dahin verirren. Es kann kein Zufall sein, dass du da stehst. Du musst da schon irgendwie eine special Verbindung zu diesem Lebewesen haben, was sich jetzt hier auf dich einlässt und komplett auf dich angewiesen ist und genau genommen auch schutzlos ist. Auch Kinder, gerade ganz kleine Kinder, das ist ein unglaublicher Übergriff, der da passiert auf diese Lebewesen. Und ich finde, die Art und Weise, und da gibt es ganz tolle Videos, ich habe schon oft Videos gesehen von Kinderärzten, die einfach so eine Behandlung so schön machen, dass die Kinder einfach die ganze Zeit lachen und parallel behandelt und untersucht werden und es nicht mal merken. Das ist natürlich, man muss auch sagen, die Energie und die Kraft musst du auch aufbringen, da jeden Tag 10 Stunden da den Clown zu machen. Das kann man nicht erwarten, ohne Frage. Aber es gibt wahrscheinlich ein Mittelding. Und das Gleiche gilt für den Tierarzt. Ne? Der kann auch nicht den ganzen Tag nur da den Happy Man machen und nur Rücksicht nehmen. Aber das wird sicherlich einen Mittelweg geben. Und ich habe so Tierärzte viele kennengelernt, die wirklich ganz so großartig mit den, also wirklich alles rausholen, was man rausholen kann. Die Stimmlage, die Art und Weise, wie man die Tiere berührt. Und vor allem, wenn du dann das erstmal an das Tier herantrittst, dann ist deine erste Berührung nicht gleich eine, die untersucht, sondern das ist erstmal eine Kontaktaufnahme. Ja. Du stellst dich mal erst vor und du sagst erstmal Hallo. Also was soll das? Und das sind so Sachen, da achten viele Tierärzte drauf, aber halt einige eben auch nicht. Und ich denke, das macht schon ein Stück weit auch einen guten Tierarzt aus. Also da wäre ich als Mensch schon achtsam drauf, dass wenn ich, und ich finde das auch absolut gerechtfertigt, wenn man als Mensch sagt zu einem Tierarzt, hier hat jemand gerade Stress, könnten Sie einmal kurz schnuppern lassen, einmal die Hand hinhalten, einmal Kontakt aufnehmen, bevor Sie meinen Hund untersuchen. Wenn man merkt, dass da irgendwie der Hund voll gestresst ist und der Mensch dann auch noch gestresst in die Nummer reinkommt, dann ist das schwierig.
Ich erwarte es eigentlich. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, wenn sich ein Tierarzt mit meinem Hund nicht auseinandersetzt und auf den Hund irgendwie einen Kontakt aufbaut, bin ich auch ganz schnell das erste und das letzte Mal da gewesen, weil es macht ja keinen Sinn. Also es ist ja keine Fließbandware, die da durchgejagt wird, sondern wie du sagst, es ist ein Lebewesen. Und ich muss dann irgendwie einen Connect irgendwie dann auch kriegen. Und ich bin bei dir, im besten Fall ist das natürlich eine Profession und es ist so, dass Menschen dann irgendwie genau wissen, warum sie diesen Beruf ergriffen haben. Ich habe es aber leider auch schon ganz anders erlebt. Und so nach dem Motto, es ist halt ein Patient, der kommt rein, der wird behandelt und ciao. So, aber ist es dann doch irgendwie eine Ware oder eine Dienstleistung, genauso wie ich irgendwie putze was ab oder so. Und da gibt es für mich dann doch schon einen eklatanten Unterschied. Ich wollte aber nochmal so ein bisschen drauf zurück, dass es natürlich auch so ein paar Sachen gibt, die wir auch tun können, um den Hund ein Stück weit vorzubereiten. Du hast gesagt, das regelmäßige Training zum Beispiel, überhaupt da mal reinzugehen. Ich hatte bisher immer das Glück, dass ich mit vielen Tierärzten auch ein Stück weit befreundet war und die dann auch privat gesehen habe und getroffen habe. Und deshalb kannten die Hunde dann auch diese Personen. Das war ein Riesenzufall, ein Riesenglück. Kann man irgendwie nicht empfehlen, befreundet euch einfach mit eurem Tierarzt.
Tierärzte.
Genau, die armen Tierärzte. Aber was ich zum Beispiel ganz wichtig finde, deshalb habe ich das auch als Hundemoment der Woche gezogen vorhin, so ein bisschen darauf zu achten, dass der Hund sich entleert hat, richtig, dass er irgendwie vorher spazieren war und irgendwie dann nach Möglichkeit zumindest nicht alles vollkotet und zupinkelt beim Tierarzt. Und dann vielleicht auch, bevor man dann zum Tierarzt reingeht, dass man irgendwo nicht vor der Tierarztpraxis, sondern irgendwo anders den Hund nochmal sich lösen lässt. Weil ich finde das irgendwie so respektlos teilweise. Ich sehe das leider viel zu oft, dass irgendwie Leute allen Ernstes ihren Hund dann da rauslassen von der Tierarztpraxis und der strüllt dann erstmal schön gegen die Hortensie im Vorgarten von der Praxis oder ans Schild oder an die Hauswand oder was auch immer. Wo ich mich dann immer frage, so, what the fuck, warum ist es nicht möglich, einfach ein paar Meter entweder das zu Hause noch zu erledigen und den Hund dann die Leine zu nehmen oder, wenn es denn vorher nochmal sein soll, irgendwo hin zu fahren, wo er sich nochmal lösen kann. Sowas checke ich einfach nicht. Hat irgendwie auch was mit Respekt zu tun, finde ich. Und was ich auch wichtig finde, ist, dass ein Hund dass es eine gewisse Normalität hat. Also, dass keine Spannung aufgebaut wird, so nach dem Motto, ach, das tut mir so leid, dass wir heute Morgen zum Tierarzt müssen mit dir, du Armer. Also schon diese Mitleidsnummer schon beim Aufstehen oder während des Frühstücks. Und wir quasi schon so gestresst sind und so Angst haben davor und ihnen das ins Ohr reinsingen, dass der Hund natürlich dann irgendwie auch schon völlig alert ist, wenn es dann losgeht. Also ich glaube, da kann man auch mit viel Ruhe und Bedacht einfach dafür sorgen, dass es ein ganz normaler Prozess ist. Genauso wie wenn man einkaufen fährt oder wenn wir irgendwo hin zum Spazierengehen fahren und was auch immer, dass es eben ein normaler Ablauf ist.
Ja, natürlich. Das würde ich jetzt auch mal voraussetzen, dass man natürlich versucht, nicht die Unsicherheiten oder den Stress noch zu potenzieren durch eigenes Verhalten, klar. Wie du auch sagst, es gibt natürlich, aber das ist halt dieses mit gute Benehmen. Natürlich hat sich der Hund vorher möglichst komplett entleert. Auch, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, keiner verübelt es einem, wenn ein Hund in Narkose sich nochmal löst. So, das ist sowas, da hat man nicht wirklich viel Einfluss drauf. Aber dass der da ins Wartezimmer pisst oder so, es geht einfach gar nicht. Schon gar nicht, wenn es ein Markieren ist, ne? Wenn jemand aus Stress, man muss das unterscheiden, ne? Also jemand, der gestresst ist und dabei irgendwie dem, ich sag mal, einfach in der Anspannung, was ein Unglück passiert, dann finde ich, ist das auch okay. Ne? Aber es gibt ja gerade Rüden, die kommen rein, die riechen andere Tiere und fangen an, da alle Ecken zu markieren und die Halter stehen daneben und lächeln das weg. Das finde ich auch kritisch. Das beobachte ich übrigens regelmäßig bei uns im Einkaufszentrum. Also, Mike. Also,
was? Wie?
Ja. Ich wohne hier direkt in der Nähe von einem Einkaufszentrum und einige meiner Erledigungen mache ich also quasi auch regelmäßig dann dort. Und dort gehen oft Menschen mit Hunden spazieren. Und jetzt möchte ich natürlich gar nicht Schubladen öffnen, aber tatsächlich sind das häufig eher kleine Hunde. Und dann siehst du, wie diese Personen mit den Hunden da die Gänge lang laufen und die Hunde strollern gegen die Blumentöpfe, die strollern gegen die Ladenecken, die strollern gegen Bänke, so da sind so wie so Sofas, also nicht Holzbänke, sondern so gepolsterte Sofas, da pinkeln die gegen und die Leute, die schauen zu und gehen weiter. Die nicht nur, dass sie es nicht wegmachen, sondern es ist einfach, als wären sie im Park, als wäre es ein Baum. Und also unglaublich. Und das habe ich jetzt wirklich schon ganz häufig beobachtet und dann brülle ich durch das ganze Einkaufszentrum. Da bin ich ja voll die Hexe, ne? Da bin ich ja so eine Hexe. Ja, weißt du warum? Weil das macht unser aller Image halt im Arsch. Und ich hasse das, dass mein Ruf als Hundehalter von so Leuten kaputt gemacht wird. Und nachher ist man in der Gesellschaft so, boah, die nervigen Hundeleute. Ja, nee, ich bin aber nicht so. Ich lasse den nicht überall hin machen und ich heb die Kacke auf und ich versuche irgendwie voll keinen zu stören. Und dann gehen da so Leute durchs Einkaufszentrum, lassen die Hunde überall hin strullern oder in der Arztpraxis halt. Ne? Das macht man nicht. Und wenn es passiert, weißt du, es kann ja passieren. Ich finde, das kann ja immer passieren. Aber dann nimmst du doch bitte einen Zewa oder rennst irgendwo in ein Geschäft und fragst nach einer Serviette oder so. Und dann machst du es doch weg. Du lässt das doch nicht einfach so geschehen und denkst dir so, ja, und nach mir die Sinnflut. Dann riecht's halt hier eben nach Hundepisse. Und der Nächste, der mit dem Rüden vorbeikommt, der macht noch drüber. Und dann haben wir hier so eine schöne Urinstelle im Einkaufszentrum. Das ist doch sowas. Macht man doch nicht. Das ist doch unmöglich. Wer hat, also nee, jetzt kann ich wieder richtig sauer werden. Und ich finde das unmöglich.
Ist, Aber das ist also zum Beispiel auch so ein Punkt, was die Vorbereitung angeht, dass wenn mal was passiert, ob es im Auto ist, ob es, keine Ahnung, ist doch ganz cool, irgendwie immer was dabei zu haben. Das gehört für mich auch irgendwie zur Vorbereitung mit dazu, dass man irgendwie immer auch die Möglichkeit hat, Dinge wegzumachen vom eigenen Hund. Ganz egal. Es kann auch sein, dass der irgendwie einfach mal vor der Tierarztpraxis irgendwie nochmal irgendwo hinkackt. Dann, ja, klar, hat man einen Beutel dabei. Zum Beispiel.
Ja, und du kannst mir ja auch nicht sagen, weißt du, wenn du ins Einkaufszentrum gehst oder zum Tierarzt und dein Hund markiert dort, also dein Rüde markiert, dann ist das ja nicht das erste Mal, dass das jetzt passiert ist. Also, wenn du durchs Einkaufszentrum läufst und mit dem Selbstverständnis daneben stehst und zuschaust, wie der sich da entleert am Blumentopf, dann, also für mich, also diese Leute, die sind überhaupt nicht erschrocken. Die reagieren, als wenn es das Normalste der Welt wäre.
Ah, okay. Also, ja, gut.
Spätestens dann hast du doch das Zebra dabei.
Also ich hab die Würstensituation mit meinen Hunden schon gehabt, also gerade mit Rüden. Gerade bei zwei weiß ich es noch, bei Esko, bei dem Hoberbart zum Beispiel, der hat nie irgendwo an Stellen gepinkelt, wo er hinpinkeln sollte. Bis ich dann irgendwie mit dem in Berlin war. Und da stand irgendwie, werde ich nie vergessen, da stand so eine riesen Pappmaché-Kuh irgendwo im hippen Friedrichshain. Und ich lief da einfach vorbei und auf einmal zog mich die Leine zurück, weil der Hund stehen geblieben war und ich einfach weitergelaufen bin. Und er hob das Bein an diesem Ding. Also wirklich, wirklich völlig aus dem Off. Also, oder aber er hatte einmal irgendwie eine Situation, das war mega peinlich. Da saß jemand auf einer Bank und also der Klassiker und im Wald und er hatte die ganze Zeit schon irgendwo rumgestrollt, alles war gut. So, und dann geht er an der Bank vorbei und hebt das Bein und pisst irgendwie allen Ernstes dieser Frau über den Mantel drüber.
Das hast du schon mal erzählt, die Story, krass. What? Aber versteh mich nicht falsch, ne? Ich finde das, wie gesagt, das darf passieren. So Dinge dürfen passieren.
Naja, geht.
Das sind Unfälle, ne? Nein, das kann passieren. Und oft haben Rüden auch einfach ohne Witz nicht verstanden, was ist in Ordnung und was nicht, weil man es vielleicht auch noch gar nicht oft genug erklären konnte oder nicht oft genug in der Situation war, wie auch immer. Aber deine Reaktion als Mensch müsste doch eine andere sein.
Ja,
also du gehst ja da nicht her und lässt das geschehen und sagst, du zuckst mit den Schultern und gehst weiter, sondern also entweder machst du Wiedergutmachung, wenn es ein Mensch war, der da angepinkelt wurde, oder ansonsten seh zu, dass du irgendwie an Zebra drankommst und machst bitte weg. Also ich meine, klar, dass du eine Hauswand nicht abwischst, ist mir auch klar, aber ich meine jetzt hier im Einkaufszentrum, in der Praxis, in Räumlichkeiten, wie ist das, weißt du, wie oft mir zu Hause ein Rüde irgendwo ins Haus rein markiert hat, weil ich habe hier lauter Hündinnen rumlaufen, dann kommen die Rüden hier zu Besuch und pinkeln mir erstmal die ganze Bude voll, die Leute sind völlig entsetzt, die kennen ihren Hund so nicht, da habe ich ja so viel Verständnis. Dann sage ich immer so, ist kein Thema, ich wisch's weg. Ich sprühe dann noch ein bisschen hinterher mit so Glasreiniger wegen der Gerüche, damit die halt möglichst dann auch irgendwie. Meine Tochter kommt gerade nach Hause.
Voll ist groß im Hintergrund auf jeden Fall.
Ja, genau. Deswegen ist jetzt hier Alarm. Ich finde das okay, ne? Aber in dem Moment, wo der Hund dann das Bein hebt, reagiere ich und erkläre ihm, dass es nicht cool ist und dann mache ich es weg. Ne, so kommen wir ja voran in unserem Gemeinschaft. Also ich kann ja nicht mit meinem Hund zu jemandem anders nach Hause gehen oder in ein Geschäft oder sonst wohin, den dann dahin strullern lassen und das als Gott gegeben stehen lassen. Das geht halt nicht. Also muss ich meinem Hund sagen, dass ich das nicht gut fand, dass wir das so nicht mehr weitermachen und dann muss ich das wieder in Ordnung bringen. Und ich finde, dass das passiert, ist nicht der Punkt, sondern wie ich damit umgehe, ist der Punkt.
Absolut. Aber bevor das jetzt in so eine Struller-Folge irgendwie abbiegt, das scheint irgendwie ein interessantes Thema zu sein. Mhm. Pipi-Kaka-Folge irgendwie so heute.
Ja, stimmt.
Gibt es noch so hinten raus einen wichtigen Tipp, den du mitgeben kannst, bevor es zum Tierarzt reingeht? Also sprich, bevor man sich auf den Weg macht oder wenn man sich auf den Weg macht zum Tierarzt.
Also wenn man die Möglichkeit hat, den Hund vorher auszulasten, dass der einfach auch, ich sag mal, nicht mit voller Energie und Erregung da reinknallt, sondern vielleicht auch einfach schon ein bisschen ausgeglichener ist, weil er schon eine schöne Spazierrunde hatte, er hat sich gelöst, er ist ein bisschen ausgelastet, dann ist das schon mal eine ganz gute Voraussetzung. Optimalerweise vielleicht je nachdem, wenn ich weiß, ich habe einen Hund, der sowieso eher gestresst in so Situationen reingeht oder sich bei sowas nicht so wohl fühlt, dann ist es bestimmt nicht verkehrt, eine gewohnte Decke mitzunehmen für den Bereich im Badezimmer beispielsweise, wo der Hund besser entspannen kann und besser oder sich einfach direkt ein bisschen wohler fühlt. Also man kann so Dinge schon mitnehmen, die unterstützen den Hund dabei. Und dann habe ich definitiv auch immer das absolute Lieblingsleckerchen auch dabei. Also irgendwas wirklich sehr Hochwertiges, das kann ich ja besser einschätzen als der Tierarzt. Und die haben in der Regel ja irgendwie so ein bisschen Trockenleckerchen da und haben ja meistens auch was für den Hund. Aber also viele Hunde erfreuen sich ja nicht zwingend an allem. Und da wäre ich immer vorbereitet. Ich nehme, wenn ich zum Tierarzt gehe, zum Beispiel immer gerne Tube mit. Also ich habe hier bei uns im Fressnapf zuletzt oder im Futterhaus oder was das war, entdeckt. Es gibt inzwischen sogar vegane Leberwursttuben, also hier diese Pastetuben, weißt du, wie ich meine? Die gibt es mit verschiedenen Dingen hier, Karottencreme oder was weiß ich was für eine Creme. Die gibt es aber auch einfach als Leberwurst, wenn es besser ist oder besser ankommt, wo die halt so da vorne so lutschen dürfen. Und ich habe halt, mir ist aufgefallen, dass Hunde, die stressanfällig sind, sich sehr gut oder sehr viel besser regulieren und beruhigen lassen, wenn sie an etwas länger dran lutschen. Und ich finde, das ist ein adäquates Mittel mitzunehmen zum Tierarzt und den Hund dann da vorne länger dran rumlutschen und lecken zu lassen. Das hilft Hunden bei der Regulation der Emotionen auf jeden Fall mehr als einfach nur, wenn ich eine Wurst reinwerfe. Das würde ich auch noch empfehlen mitzunehmen. Naja, und dann halt selbst komplett einmal durchatmen, sich selbst runterfahren emotional, damit man halt da auch, wie du eben schon sagtest, da nicht noch unnötig reinpusht in die Probleme. Und ich weiß, dass das nicht immer einfach ist. Ich habe mit Boogie oft so Tierarztbesuche gehabt, wo ich selber emotional extrem gestresst und angespannt war, wegen der Sachlage einfach, wo ich dann halt, und Boogie hat sich mit dem Tierarzt immer sehr schwer getan. Und da habe ich immer versucht, sehr tapfer und tough zu sein, damit sie sich einfach auch zurücklehnen kann und an mir sich orientieren kann und sagen kann, hier, wenn die das hier alles easy peasy findet, dann muss ich ihr jetzt mit vertrauen, dass das nicht so schlimm ist hier.
Hältst du irgendwas von so Beruhigungsmitteln im weitesten Sinne? CBD-Öl zum Beispiel wird ja ganz gerne oft genommen oder also solche Sachen, um die Hunde so ein bisschen ruhig zu stellen, ein bisschen zu entspannen. Wenn es hilft. Also ich weiß, CBD hat Safe by Spaniels Gewitterangst nicht geholfen und bei der Knallereiangst.
Also da gibt es ja ganz, also es ist jetzt sehr unwissenschaftlich, was ich dazu sage, weil es gibt dazu keine validen Zahlen. Es gibt Hunde, die da gut drauf ansprechen, es gibt Hunde, die da gar nicht drauf ansprechen und es gibt auch Dinge, für die sich das mehr anbietet als für andere. Also beispielsweise, wenn ich jetzt sage, ich habe eine lange Autofahrt und mein Hund tut sich schwer, während dieser Autofahrt gut zur Ruhe zu kommen, dann kann das gut helfen, weil wir haben jetzt hier auch einfach keine starken Emotionen, sondern mehr eine Unruhe. Und eine Unruhe damit unter die Arme zu greifen, kann, glaube ich, schon. Auf jeden Fall ist es den Versuch wert, es wird nicht schaden. Es sind ja sehr milde Präparate, die werden wahrscheinlich dem Hund einfach nicht schaden. Also kann es höchstens helfen oder es passiert halt nichts und dann ist das eben so. Wenn das aber so Dinge sind wie Gewitterangst, Silvester oder ein vielleicht schmerzhafter Tierarztbesuch und Schmerzen im Übrigen werden ja subjektiv unterschiedlich wahrgenommen. Es gibt
total
Tiere, die oder auch Menschen, die Schmerzen anders wahrnehmen als andere. Und es kann wahnsinnig schmerzhaft sein, eine Ohrenuntersuchung. Und für den einen mehr als für den anderen. Von daher sollte man da auch sich einfach am besten gar nicht wirklich eine Meinung zu bilden, sondern einfach sagen, es ist eben so, wie der Hund das wahrnimmt. Und so müssen wir es stehen lassen. Da glaube ich, dass solche Dinge halt nur oder vielleicht ein bisschen unterstützen, aber Also bei uns, ich hab halt bisher noch keinen Hund gehabt und ich hatte hier einige unsichere oder Angstpatienten, den hat in der in der Not nicht geholfen. Also so gar nicht, so dass man es einfach gar nicht merkt und gar keinen Unterschied. Ich kann mir aber vorstellen, wenn wir über leichte Unsicherheiten sprechen, über leichten Stress sprechen, da würde ich das auf jeden Fall mal versuchen, warum nicht? Wenn das starke Ängste sind oder starke Unsicherheiten, starke Schmerzen, ja, dann versuch's, aber ich wäre da jetzt, ich würde nicht drauf bauen. Ich würde nicht sagen, ach, kein Thema, dann hole ich das rein und dann wird das schon. Das wäre mir jetzt zu kritisch. Und wie gesagt, also ich habe auch mit Abby und auch mit Ronja habe ich das versucht. Das hat uns nichts gebracht. Also da müssten wir anders dran.
Viele Hunde riechen da, haben schon Stress, bevor es losgeht. Haben ja so einen siebten Sinn manchmal wirklich, oder wenn es in die Nähe des Tierarztes geht, vor allen Dingen. Mhm. Finde ich ganz erstaunlich, aber da merkt man, wie viele Sinne die haben und wie viele Antennen. Thema Fressen oder Leckerli, da wäre ich auch vorsichtig, glaube ich. Also gerade dann jetzt heute zum Beispiel wäre es total schlimm gewesen, wenn ich Pelle noch vorher was zu fressen gegeben hätte, zum Beispiel.
Hätte ich ihnen eigentlich sedieren können, ne?
Richtig, genau. Also einfach zum Tierarzt zu fahren, vielleicht sich, wenn es irgendwie geht, morgens die Termine machen zu lassen, bevor er was gefressen hat, der Hund, dahin zu fahren. Ist vielleicht keine so schlechte Idee, weil sonst hätte der mehr safe wahrscheinlich den ganzen Wagen auch noch zugekübelt, wenn man merkt, dass er dann doch da schon drauf reagiert. Bilbo ist so jemand, der, die müssen so, ist sowas total egal. Den legst du schlafen, der wacht wieder auf. Das ist dem wirklich Wumpe. Weil Pelle, der braucht auch lange, um sich davon zu erholen. Insofern würde ich da auch immer gucken, ja, muss es sein unbedingt, muss man mit etwas zu essen unbedingt arbeiten, um ihn zu motivieren, da reinzukriegen. Oder ist es vielleicht ein Spielzeug oder so, ne? Kann ja auch sein. Einfach irgendwas, womit sie das ganze Thema positiv verknüpfen.
Hängt ja auch so ein bisschen davon ab, was da gemacht werden soll, ne? Also wenn das so im Raum steht, dass da eine Sedation oder eine Narkose oder so gemacht werden soll, dann sollte der Hund sowieso per se, egal wie cool der ist oder uncool der ist, auf gar keinen Fall mit Futter. Weil die sollen nüchtern sein, die müssen auch nüchtern sein, weil dabei geht es ja auch einfach darum, dass manche Betäubungsmittel Übelkeit auslösen und wenn der Hund sich erbricht unter Narkose, kann er einfach ersticken. Das ist im Übrigen wie bei uns Menschen. Deswegen, also da lässt sich überhaupt nicht drüber diskutieren. Wenn eine Narkose im Raum steht, muss der Hund nüchtern sein. Und ja, wenn es zum Impfen geht oder weil ich irgendwie eine Granne, nee, bei der Granne muss ich wieder zurückrudern, weil bei der Granne kann es zu einer Sedation kommen. Aber ich sag mal, beim Impfen oder wenn man irgendwie eine Routineuntersuchung vorhat oder sowas, dann kann man ruhig das Futter mindestens mal mitnehmen. Ja, und in der Tasche haben. Und wenn die Tierärztin dann sagt, ja, wir müssen jetzt nur eine Spritze setzen, dann kann ich vorne mit meinem Superleckerchen toll ablenken. Im Übrigen, kleiner Trick einer Tierarzthelferin, bei Spritzen oder schmerzhaften Untersuchungen empfehle ich, wenn das jetzt zum Beispiel im hinteren Bereich des Tieres passiert, in dem Moment, wo der Tierarzt hinten anfängt, Schmerzen auszulösen, bist du vorne ultra krass am Krabbeln. Natürlich nicht so fest, dass der Tierarzt hinten irgendwie verwackelt. Na, aber wenn er hinten eine Spritze in den Muskel packt, dann kraule ich die Hunde am Hals so unfassbar stark, dass die sich auf diese Berührung, also diese Berührung vorne, dieses starke Krabbeln, lenkt von dem Schmerzen hinten total ab. Die spüren dann an so vielen Stellen etwas, dass die gar nicht so sehr sich auf diese eine Stelle fokussieren, wo gerade die Spritze reingejagt wird. Das geht nicht bei allen Dingen, vor allem wenn der Hund sehr ruhig liegen muss, weil, weiß ich nicht, da diffizile kleine Stellen angeschaut werden, dann kann man das nicht machen. Aber bei einer Spritze zum Beispiel kann man das toll machen. Oder bei einer Blutabnahme, ne? In dem Moment, wo die da in die Vene reingeht, dass du dann halt an den Ohren, da darfst du natürlich auch nicht wackeln, aber an den Ohren knetest oder sowas. Das öffnet zwar auch die Reize, also das öffnet die Sensibilität, aber das lenkt auch von der eigentlichen Stelle wieder ein bisschen ab. Das ist von mir getestet an Tausenden von Tieren und funktioniert wirklich gut als Ablenkungsmanöver, wenn woanders Schmerzen sind, dass man an einer ganz anderen Stelle am Körper sehr stark krault oder kratzt oder massiert.
Perfekt. Dann werde ich das bei Pelle tun das nächste Mal, wenn sein Ohr nicht entzündet ist und wenn es um was anderes geht, werde ich ihm vorher die Ohren, die lang genug sind, so schön massieren und schön.
Ja, am besten irgendwas, was dem Hund halt noch angenehm ist, ne? Dass er dann halt sagt, ah ja, klar, hinten piekst es zwar, aber hier vorne gerade herrlich.
Ach, ich muss es mal ausprobieren. Das ist ein guter Trick, den habe ich noch nicht ausprobiert bei Pelle. Obwohl ich ihn vorher vorne abgelenkt habe, aber dann war sie hinten dran und dann hat er sich umgedreht. Hat nicht geschnappt, aber er war völlig irritiert.
So. Ja, das ist, weil dann der Fokus komplett halt auf diese Schmerzstelle geht. Und deswegen, wenn du ihn dann rechts und links am Nacken richtig, richtig durchkrabbelst, so richtig fest kraulen, dann spüren die tatsächlich die Spritzen sehr viel weniger. Ist nicht so, dass sie die nicht spüren, aber viel, viel weniger schlimm und die Reaktion ist meistens nicht ganz so total hysterisch. Probier's mal. Ich bin gespannt und berichte bitte.
Ich probiere es aus. Danke für die ganzen Tipps und schön, dass wir heute nochmal drüber plaudern konnten, wie man Hunde vorbereiten kann auf den Tierarzt. Und nächste Woche hören wir uns wieder mit einem neuen und frischen Thema.
Da freue ich mich drauf. Mike, dir jetzt erstmal eine sonnige Woche.
Wünsche ich euch auch und dir auch.
Dankeschön, tschüss.
Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.